Jesus, bist du echt? Das ist die Überschrift für die Predigt jetzt. Und ich glaube, dass das für viele Menschen auf der Welt irgendwie eine interessante Frage wäre, weil wenn du so schaust, wenn du so Listen im Internet googelst, was sind die wichtigsten Menschen der Weltgeschichte oder die beliebtesten Menschen der Weltgeschichte, wird Jesus immer Top 1 sein oder wenigstens unter die Top 3. Das ist ganz klar, er ist der Top-Philosoph, er ist der Weise, der Reformer, der unsere Welt am meisten zum Guten geprägt hat von allen. Und er ist weltweit beliebt, das ist so. Aber stimmt die ganze Sache überhaupt mit Jesus? Das fragen sich halt wahrscheinlich viele Leute. Wie kannst du an Jesus Christus glauben? Wenn man wir denken da an unsere Situation, da so nach diesen Jahren der Pandemie, da ist man einfach mal erschöpft und ausgelaugt. Und dann ist der Krieg dazugekommen, Krieg mitten in Europa, gar nicht so weit weg von uns. Das ist echt bedrohlich, da kriegt man Angst. Jetzt kommt noch die Inflation dazu, da machen sich wieder mehr Leute Sorgen. Es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen und sich zu fragen, ist es wirklich so, wie wir es vorhin gehört haben, dass einer da ist, wenn man da ruft, Herr, rette mich, dass der dich dann rauszieht, wenn du am Versinken bist. Jesus, bist du echt? Und das ist vielleicht für dich eine tiefe Frage. Vielleicht hast du in der Kirche oder von lieben Menschen viel über Jesus gehört. Du liest vielleicht im Neuen Testament, du redest auch mit ihm und trotzdem fragst du dich immer wieder mal, stimmt das überhaupt alles? Jesus, bist du echt? Und jetzt lesen wir eine Geschichte über Jesus, einen Bericht über Jesus, wo da rauskommt, wie Jesus mit solchen Menschen umgeht, wie er auf so eine Frage reagiert. Also du kannst dein Handy rausnehmen und die Bibel starten bei Matthäus 11. Kannst aber das Handy auch noch für was anderes verwenden. In der Geschichte geht es ja, in dem Bericht geht es um jemanden, der eine Frage stellt und eine Antwort bekommt. Und das ist wichtig für uns alle, dass sowas passieren kann. Du kannst, wenn du das möchtest, auf diese Seite da surfen. Die steht immer da. Das wird jetzt immer da oben stehen. Und dann gibst du den Code da ein. Und da kannst du, wenn du das möchtest, eine Frage eintippen und an mich schicken, während ich predige. Und das kommt dann anonym bei mir an, wenn das halt funktioniert. Aber da im Ländle funktioniert immer alles perfekt. Deswegen habe ich da keine Sorgen. Und dann habe ich eine Frage. Und gegen Ende der Predigt werde ich versuchen, auf die Fragen einzugehen, falls welche da sind. Ich kriege aber auch keinen Schweißausbruch, wenn keine Fragen kommen. Aber für mich ist wichtig, dass die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Und du kannst natürlich auch live Fragen stellen, wenn du das möchtest. Also die erste Frage heute lautet, Jesus, bist du echt? Und ich finde es gigantisch, da zu sehen, wie Jesus mit Zweifelnden umgeht. Er antwortet ja. Und dafür gibt es Gründe. Vertraue Jesus, das ist der Weg zum Glück. Lesen wir diesen Bericht miteinander aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 2 bis 6. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter: Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Herr, wir wollen gern deine Worte hören und verstehen und annehmen. Wir suchen das Glück. Wir suchen es bei dir. Also, Jesus, bist du echt? Das ist die Frage von Johannes dem Täufer. Und wer ist es überhaupt? Dieser Johannes, der hatte ja eine sehr starke Verbindung zu Jesus. Oder er hat ihn schon lange gekannt. Er war damals am Jordan, diesen Fluss in Israel, und hat Leute getauft, die umgekehrt sind. Und damals ist Jesus auch gekommen. Johannes hat Jesus getauft. die kennen sich schon lange. Und Johannes hat eine starke Zeugenaussage über Jesus gemacht. Er hat über ihn gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und er hat gesehen, wie der Geist Gottes auf Jesus herunterkommt, wie eine Taube. Und er hat die Stimme gehört von Gott dem Vater, der sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also er hat ein ganz klares Bild über Jesus und eine starke Verbindung mit Jesus. Aber er ist im Gefängnis. Seit dieser Zeit damals am Jordan ist der Johannes im Gefängnis, weil er einen ungerechten Tyrannen mutig kritisiert hat. Und da im Gefängnis hört er jetzt von den Taten des Christus, steht da. Das finde ich so interessant, wie das formuliert ist. Da steht nicht, er hörte, was Jesus tat, sondern er hörte von den Taten des Christus. Er hört Sachen, die vorausgesagt wurden, dass der Christus das tun wird. Die Taten des Christus, von denen hört er jetzt. Das ist ja ganz interessant. Er hat nämlich gewusst, wenn der Christus, der Messias, der versprochene Retter kommen wird, dann soll der ganz besondere Sachen machen, ganz bestimmte Dinge tun. Die werden im ersten Teil der Bibel im Alten Testament vorhergesagt, Jahrhunderte vorher. Ich lese euch eine Bibelstelle vor, aus dem Propheten Jesaja, aus Kapitel 29. Also da könnten wir jetzt viele durchgehen, aber ich glaube, der soll heute noch vor Mittagessen fertig werden. Ich lese euch jetzt einmal eine Stelle vor, an die Johannes da denken könnte und die er sicher gut gekannt hat. Ich lese vor aus Jesaja 29, ab Vers 18. An jenem Tag werden die Tauben, die Gehörlosen, die Worte des Buches hören. Und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Denn der Gewalttätige ist nicht mehr da. Und der Spötter geht zugrunde. Und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind, die den Menschen in einer Rechtssache schuldig sprechen. Und das ist eben das Interessante. In all diesen Vorhersagen über den Messias, über die Taten des Christus, geht es auch immer um Gerechtigkeit, um Gericht, um die Abrechnung mit dem Bösen. So, deswegen habe ich jetzt diese Stelle vorgelesen, wo das so klar rüberkommt. Zuerst wird das erzählt, dass die Blinden sehen, die Gehörlosen hören. Die Armen werden jubeln, denn der Gewalttätige ist nicht mehr da. Also das wird immer verbunden, die Taten des Christus, mit dem Sieg über das Böse. Befreiung, Gerechtigkeit. Und Johannes fragt sich sicher, ja, wenn jetzt da der Messias da ist, der Christus, sollte der Messias nicht ein Ende machen mit dem Bösen? Sollte nicht der wahre König Israels ein Ende machen mit dem bösen König Herodes, mit allem Bösen, allem Leid? Das erwartet man sich da vor diesem Messias. Aber der Johannes ist im Gefängnis. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. So geht es ihm da jetzt. Nur viel schlimmer. Wie kann das alles zusammenpassen? Er ist da wie im Nebel. Er war sich nicht mehr sicher. Obwohl er diese starke Verbindung und dieses klare Bild von Jesus hatte, ist er sich jetzt nicht mehr so ganz sicher. Er fragt Jesus, bist du echt? Und das ist so super, dass er diese Fragen nicht in sich hineinfrisst. Johannes versucht nicht, seinen Glaubenszweifel tot zu schweigen und tot zu glauben. Er frisst es nicht in sich rein und wird dadurch bitter, sondern er geht den Zweifeln auf den Grund. Er stellt seine Fragen an der richtigen Adresse. Da hat er jetzt sein Coming Out als Zweifler. Und jetzt muss er fragen, bist du der versprochene Retter? Warum rechnest du nicht mit dem Herodes ab? Warum leide ich? Sollen wir auf einen anderen warten? Und das muss so wehtun, das zu hören, dass der Johannes diese Frage stellt. Sollen wir auf einen anderen warten? Ausgerechnet der Johannes. Jesus, bist du echt? Und wie reagiert jetzt Jesus? Ich liebe Jesus dafür, für die Art, wie er da reagiert, wie er mit sowas umgeht. Bei Jesus sind eben diese ehrlichen Zweiflerinnen und Zweifler willkommen. Jesus sagt nicht zu Johannes als Antwort, reiß dich zusammen, Weißt du nicht mehr damals am Jordan? Was sollen denn die anderen denken? Gott sei Dank sagt Jesus das nicht. Das ist nicht die Reaktion von Jesus. Jesus ist barmherzig. Er verlangt keinen blinden Glauben. Er gibt dem Johannes einfache und überzeugende Gründe. Jetzt lichtet sich der Nebel schon ein bisschen. Es wird schon ein bisschen heller. Weil jetzt kommt die Antwort auf die Frage. Die Antwort lautet ja, und dafür gibt es Gründe. Die Gründe, die Jesus anführt, das sind Dinge, die jeder sehen und hören kann, die nachprüfbar sind. Da geht es weiter in Vers 4. Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube, Gehörlose hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Da passieren Wunder, da passiert Gutes, da passieren unglaubliche Sachen. Dass das passiert ist, das ist historisch überraschend gut belegt. Also ein Zitat von Josephus Flavius, diesem römisch-jüdischen Schriftsteller aus dem Ende des 1. Jahrhunderts. Der war im jüdischen Krieg dabei und ist gefangen genommen worden. Und dann ist er ein guter Römer geworden und hat Bücher geschrieben über diese Geschichte. Und er schreibt eben über Jesus. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten. Josephus bezeugt es, dass Jesus Wunder gemacht hat. Sogar seine Gegner geben das zu. Das kannst du im Talmud lesen. Die sagen auch, dass bei Jesus Sachen passiert sind, die nicht ganz normal waren. Die sagen, er hat Zauberei betrieben. Sogar seine Gegner geben zu, dass Wunder passiert sind. Natürlich sagen sie, ja, aber die Quelle war böse. Aber dass Wunder passiert sind, geben sogar die Gegner zu. Das ist überraschend. Überraschend gut belegt, dass Jesus viele Wunder gemacht hat. Und es ist natürlich auch so, dass für Gott nichts zu schwer ist. Und die Leute, die da dabei waren, die haben gehört und gesehen, wie Jesus das alles gemacht hat. So gibt Jesus dem Johannes gute Gründe für den Glauben. Natürlich sind diese Gründe auch alle mit dem Alten Testament verbunden. Ich habe es vorhin schon gesagt. Der Johannes kennt diese Texte und er weiß, es soll alles der Messias machen, der Christus. Also Jesus gibt Johannes Belege dafür, dass er wirklich der Kommende ist, der Retter, der versprochene Retter, der Messias, der, von dem Johannes selber gesprochen hat. Und die Leute, die Johannes da hingeschickt hat und die das beobachtet haben, ich meine, das muss gigantisch gewesen sein, oder? Wie geht's denn den Leuten, die zuerst blind waren und dann sehen? Die zuerst lahm waren und dann wieder gehen konnten? Die aussätzig waren und wieder gereinigt wurden? Die nichts gehört haben und plötzlich wieder hören konnten? Und da muss große Freude gewesen sein, oder? Da springen und jauchzen die Leute vor Jubel und vor Freude. Aber denkt man, der Johannes kann sich nicht freuen. Das ist eben oft so schwer, wenn du siehst, wie andere gerade vor Freude jauchzen und springen, aber du fühlst dich ganz anders. Wieso holt Gott mich da jetzt nicht raus? Wieso? Die Antwort ist, glaube ich, da, Jesus ist jetzt nicht da für Gericht, sondern für Hilfe. Deswegen zitiert Jesus diese ersten Teile aus den Vorhersagen. Nicht das mit dem Gericht, die Endabrechnung mit dem Bösen, die kommt erst später. Jetzt ist er mal da, weil er barmherzig ist und hilft. Er hilft den Armen, den Kranken, den Verzweifelten. Die Endabrechnung mit dem Bösen ist erst später und das ist auch sehr gut, dass Gott nicht so ein Ende mit dem Bösen macht auf der Welt. Ich denke da immer an Alexander Solzhenitsyn, das war ein russischer Autor. Der war in der Stalin-Zeit. Hat einen Brief an einen Cousin geschrieben und hat Stalin da leicht kritisiert in diesem Brief. Und der Brief ist geöffnet worden, die Zensur hat es gelesen und er ist im Gulag verschwunden, dem sowjetischen Konzentrationslager. Wegen sowas. Und da hat er drüber nachgedacht und er hat später ein Buch darüber geschrieben, dafür hat er den Nobelpreis gekriegt. Und beim Nachdenken ist ihm klar geworden, dass die Rollen so leicht vertauscht hätten sein können. Er als unterdrückerischer, verbrecherischer Folterer der Gefangenen und die Beamten, Soldaten als Gefangene. Ganz leicht hätten die Rollen vertauscht sein. Und er hat erkannt, wir können keine Linie ziehen am Boden und sagen, da drüben sind die bösen Menschen und da sind alle guten. Dann schreibt er eben diesen Satz, dass er erkannt hat, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, der durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und was passiert jetzt, wenn Gott wirklich ein Ende machen würde mit dem Bösen? So. Ja, das wäre unser aller Ende, oder? Das geht so nicht. Wenn Gott möchte, dass wir das überleben, dann muss er das anders machen. Und deswegen war jetzt noch nicht die Zeit da für die Endabrechnung mit dem Bösen. Also die Antwort auf die Frage von Johannes ist, ja, Jesus ist echt. Das kann man hören und sehen. Das passt mit dem Versprechen Gottes zusammen von vor langer Zeit. Und das passt sogar mit der Situation von Johannes zusammen. Ja, Jesus ist echt und dafür gibt es Gründe. Das können wir heute auch noch. Wir können heute auch noch begründet glauben. Wir müssen nicht blind glauben. Es gibt viele, viele gute Gründe, Jesus zu vertrauen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Gründe kennenzulernen. Aber ich habe da mal auf YouTube einen Vortrag von mir aufgeladen, wo ich darüber rede, warum Gott existiert und warum man ihm vertrauen kann. Also da erkläre ich, dass Gott erklärt, warum die Welt angefangen hat, warum sie so haargenau und fein darauf abgestimmt ist, dass Leben möglich ist, warum wir Mathematik für Physik verwenden können, warum es objektive Ethik gibt, woher unsere tiefsten Sehnsüchte kommen und warum Jesus solche überzeugenden und spektakulären Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Also 6 Gründe, 32 Minuten. Aber es gibt natürlich noch irre viel mehr andere Sachen, wo du dich informieren kannst. Vielleicht fragst du dich, wie ist das überhaupt mit der Glaubwürdigkeit von dem Buch, in dem wir das alles lesen? Kann man den Evangelien im Neuen Testament vertrauen? Stammen die überhaupt aus dem ersten Jahrhundert? Und da kann ich dir dieses Buch von Stefan Gustafsson empfehlen, einem schwedischen Autor und Theologen. Was mir da so gut gefallen hat, ich habe Philosophie und Sprachwissenschaften studiert und deswegen mag ich das mit den Namen so gern. Dieses Argument von den Namen, das er erklärt in seinem Buch. Es ist nämlich so, dass unsere Vornamen einer Mode unterliegen. Okay? Das sieht man zum Beispiel daran, dass vor 50 Jahren bei uns in Österreich niemand Kevin geheißen hat. Und heute gibt es sowas. Warum? Wahrscheinlich wegen diesem Film Kevin allein zu Hause. Also, und das war immer so, dass Vornamen so Modeerscheinungen waren. Und jetzt muss ich fragen, okay, wenn die Evangelienschreiber das alles irgendwie 100 Jahre später erfunden haben oder 200 Jahre später erfunden haben, wie wählen sie ihre Namen aus? Und schaffen sie es, dass sie die richtigen Namen aussuchen? Es gibt eben Forschungen, die das untersucht haben, welche Namen in Mode waren. Und das ist anders für Judäa und Galiläa im ersten Jahrhundert als im zweiten Jahrhundert. Es ist anders für Judäa und Galiläa im ersten Jahrhundert als jüdische Vornamen für Menschen, die in Ägypten leben im ersten Jahrhundert. Die Namenmode ist ziemlich zeitlich und örtlich spezifisch. Also kannst du jetzt fragen, ja, wenn ich jetzt ein Buch schreiben müsste über Schlesien im 18. Jahrhundert, könnt ihr da die Vornamen richtig hinkriegen? Heißt da irgendwer Hans? Und wie viele Leute heißen Hans? Das wäre irre kompliziert. Das Interessante ist, bei unseren Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, stimmt es haargenau in die damalige Zeit rein. Deswegen heißen da fast alle Frauen Maria, weil das der meist gebräuchliche Name war. Und bei den Marias wird ja auch immer dazu erklärt, wer das ist, weil das ja klar war. Man muss dazu sagen, welche Maria. Dasselbe ist mit Simon. Welcher Simon ist gemeint? Der Simon Petrus oder der Simon der Pharisäer? Welcher Simon? Das ist genau, passt super da rein. Die Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, haben da aber nicht recherchieren müssen. Das hätten die wahrscheinlich gar nicht können. Die haben das richtig hingekriegt, weil sie selber dabei waren und von etwas berichtet haben, wo sie dabei waren. Deswegen kennen sie, wissen sie, wo man da rauf geht und runter geht in der Gegend und sie kennen nicht nur Jerusalem, das kennt jeder, sondern sie kennen also ganz kleine Dörfchen, ganz ein kleines Kaff. Also ich war im Herbst war ich mal in der Steiermark für Vorträge über den Glauben in einer kleinen Gemeinde und dann hat mir eine Frau danach gefragt, wo bist du her? Und da habe ich gesagt, aus Tirol. Weil ich gedacht habe, das würde ja wohl reichen. Wir sind da in der Steiermark. Dann sagt sie, woher aus Tirol? Dann sage ich, aus dem Bezirk Reutte, Ausserfern. Ah, interessant, woher? Dann denke ich mir jetzt. Hat das jetzt einen Sinn? Dann habe ich gesagt, ich bin aus Bärwang, einem kleinen Ort. Dann sagt sie, da war ich schon. Ich war da in der Wärmflasche und habe da gegessen. Und sobald sie das gesagt hat, habe ich gewusst, die war wirklich da. Das war ein Restaurant gewesen damals. Und genauso machen das die Autoren vom Neuen Testament. Die kennen die ganz kleinen Örtchen, die man nur kennt, wenn man sich dort wirklich auskennt, in der Gegend und auskennen tut man sich, wenn man dort dabei war. Und das taugt mir, das finde ich super. Deswegen sagt der Stefan Gustafsson, eine solche chirurgische Präzision lässt sich nicht mehrere Jahrhunderte später von einem geografisch weit entfernten Ort im Nachhinein erreichen. Die waren dabei. Also, wenn dich sowas interessiert, lies mal sein Buch, das finde ich echt toll über die Evangelien. Also, ich habe keinen blinden Glauben und du musst es auch nicht haben. Du musst auch keinen blinden Glauben haben. Es ist sogar viel besser für dich, wenn du Gründe kennst, für die Zeit, wenn es dir vielleicht so geht wie dem Johannes. Und solche Tage kommen vielleicht bald, wir wissen das ja nicht. Wir können heute noch echt und begründet glauben. Jesus ist echt. Was folgt jetzt daraus? Jesus gibt ja dem Johannes noch eine Ermutigung mit und uns allen auch. Deswegen ist da noch dieser dritte Teil. Vertraue Jesus, das ist der Weg zum Glück. So geht es ja da weiter. Jesus gibt ja noch diese Botschaft mit, Vers 6, und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Und das ist nicht so gemeint, ist mir gestern gekommen, wie könnte das anders gemeint sein? Es ist nicht so gemeint, dass Jesus sagt, ja, wenn du nicht so voller Grant durchs Leben gehst, dann ist es besser für dich. Sondern was er da sagt, ist eigentlich, ich bin der Weg zum Glück. Ich bin der Weg zum Glück, sagt er. Wie kann nur jemand sowas von sich behaupten? Wenn jemand sowas sagt, dann ist er entweder ein größenwahnsinniger Spinner oder ist ein teuflischer Betrüger. Und Jesus war nicht böse oder verrückt, also muss es noch eine dritte Möglichkeit geben, dass es stimmt. Und wenn das jetzt stimmt, ja, dann war sicher keine Arroganz, weil diese Worte kommen ja von jemandem, der bewiesenermaßen nicht arrogant war. Der war liebevoll, der war demütig, der hat sich aufgeopfert für Menschen, für uns, für dich, bis zum letzten Blutstropfen am Kreuz. Ich glaube, das stimmt, was Jesus über sich behauptet. Der Weg zum Glück, der entscheidet sich daran, ob du Jesus vertraust oder ob er für dich anstößig ist, ob du über ihn drüber stolperst. Ja, stell deine Fragen, aber irgendwann mal wird Jesus dich fragen, wie stehst du zu mir? Entweder ist Jesus für dich die gute Nachricht von der Menschenliebe Gottes. Das Licht, der Weg, die Reinheit, das gute Wort, das Leben. Oder du ärgerst dich über ihn und dann bleibst du irgendwann mal blind, lahm, krank, gehörlos, tot, für immer. Ja, stell deine Fragen, stell sie. Finde raus, was es mit ihm auf sich hat. Aber irgendwann fragt Jesus dann dich, wie stehst du zu mir? Ist Jesus echt der Weg zum Glück für dich? Oder kennst du irgendwie einen anderen Weg zum ewigen Leben, grenzenloser Liebe, absoluter Reinheit, unendlicher Hoffnung? Suchst du irgendwo anders nach Erfüllung? Bitte vertraue Jesus. Vertraue ihm, auch wenn er anders ist, als du das erwartet hast. Johannes muss sich jetzt auch entscheiden, ob er vertraut oder nicht. Ob er das akzeptiert, dass er eben im Gefängnis bleibt. Ob er das akzeptiert, dass Jesus ihn nicht aus dem Gefängnis raushaut. Johannes wird sterben. Die Gier und Feigheit und Brutalität der königlichen Familie kosten ihm ja dann den Kopf. Jesus wird das nicht verhindern. Johannes muss sich entscheiden, ob er Jesus trotzdem vertraut. Also jetzt möchte ich zusammenfassen und dann gibt es Zeit für Fragen. Meine Zusammenfassung schaut so aus. Johannes fragt, so wie wir oft auch, Jesus, bist du echt? Er ist voller Zweifel, weil er sich das Ganze anders vorgestellt hat. Und Jesus reagiert voller Barmherzigkeit darauf. Ja, und dafür gibt es Gründe. Deswegen vertraue Jesus, das ist der Weg zum Glück. Johannes wird nicht befreit von Jesus. Jesus beendet nicht sofort die Tyrannei und die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit. Und Jesus zerbricht auch Johannes nicht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das ist auch eine Vorhersage über den Messias. Sondern er macht ihm Mut. Er macht ihm Mut. Er bekräftigt sein Vertrauen, gibt ihm Hoffnung auf Gerechtigkeit, gibt ihm diese nachprüfbaren Fakten, die zeigen, dass er wirklich der Messias ist. Es gibt gute Gründe. Und das macht Hoffnung. Das macht auch dem Johannes. Es gibt gute Gründe, ihm weiter und weiter zu vertrauen. So, und jetzt schaue ich, ob Fragen gekommen sind über das Menti-App da. Und da ist eine Frage gekommen, danke dafür. Mit dem Kommen des Messias wurde uns Heil versprochen. Warum ist es, dass Unheil und Elend weiter bestehen bleibt, auch beim Gläubigen? Ja, ganz genau. Das ist genau die Frage, die sich sicher der Johannes im Gefängnis auch gefragt hat. Und Jesus hat nicht alle Menschen geheilt. Da waren danach immer noch welche da für die Apostel, dass sie die geheilt haben. Kann man in der Apostelgeschichte lesen. Und der Grund dafür ist, dass Gott eben anders arbeitet. Gott hat ein großes Herzveränderungsprogramm. Ich habe ja vorhin gesagt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und Gott macht ein Herzveränderungsprogramm mit uns. Er sagt uns, vertraue mir, vertraue Jesus und auf dem Weg werde ich jetzt die Welt verändern. Langsam, schrittweise, Stück für Stück. Und deswegen ist es manchmal so, dass er gleich eingreift und das Böse gleich straft und manchmal tut er das nicht. Aber eines Tages wird er für Gerechtigkeit sorgen. Und deswegen ist es auch manchmal so, dass er uns nicht immer gesund macht, auch wenn wir ihn darum bitten. Es passieren Unfälle, ich kann den Namen erwähnen und ich schaue nicht in die Richtung. Und man fragt sich, warum? Warum ist das jetzt, oder? Und eben auch noch viel noch schlimmere Sachen passieren. Warum wird jemand psychisch krank und kommt immer tiefer in eine Depression rein und bringt sich am Ende um? Das haben wir in unserer Gemeinde erlebt. Warum passiert das? Diese Fragen, die sind echt tief und schwer und mit den Fragen soll man zu Jesus gehen und ihn um Trost bitten. Und er sagt uns nicht immer, warum das passiert. Jetzt geht es da so wie der Martha und der Maria. Das kannst du in Johannes 11 nachlesen. Die haben einen Bruder, der krank wird, der heißt Lazarus. Und sie bitten Jesus, komm, der, den du lieb hast, der ist schwer krank. Sie bitten ihn nicht explizit, aber natürlich ist die Bitte da, komm und heil den, wie du so viele andere geheilt hast. Und Jesus macht es nicht. Lazarus stirbt, Jesus bleibt extra noch da. Er ist traurig darüber, dass Lazarus stirbt. Also das Coole bei unserem Gott ist, auch wenn du leidest, er sieht es, er weiß es, er ist traurig darüber und er verspricht uns, dass er eines Tages alles wieder gut macht. Aber warum er jetzt nicht alles wieder sofort gut macht, dafür hat er anscheinend seine eigenen Gründe. Und er hätte Johannes rausholen können aus dem Gefängnis, aber er hat es nicht getan. Es war nicht in seinem großen Plan dabei. Trotzdem sagt er dem Johannes, vertrau mir weiter. Auch wenn das jetzt anders ist, als du dir das vorstellst. Weil ich bin wirklich der Weg zum Glück. Also auch bei Gläubigen ist es so, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Aber das ist vielleicht mal eine weitere Frage, falls ich jemals wieder eingeladen werde. Möchte sonst noch irgendwas fragen oder sagen, bevor wir weitergehen. Ich habe vorhin gesagt, dass das wichtig ist, so die Gelegenheit. Das ist total ungewöhnlich. Also du kannst auch später noch zu mir herkommen. Ich habe noch was, auf das ich hinweisen möchte. Zum Abschluss. Thema Zweifel. Wer durch die Bibel zweifeln, die Gläubigen. Und das passiert immer wieder mal. Das ist fast normal, kann man sagen. Also es ist gut, wenn wir nicht von uns ausgehen, dass wir nie Zweifel erleben werden in unserem Leben. Und es ist auch gut, wenn wir von den anderen das nicht einfach denken. Bei denen passt ja alles. Da müssen wir uns echt nichts vorspielen. Das ist echt für mich sehr erstaunlich, da in Matthäus 28, Vers 17, das ist der Vers vor diesem berühmten Missionsbefehl, das ist ein Text, den viele Christen kennen, sehr bekannt. Und genau davor steht, einige aber zweifelten. Und auch diesen Zweifelnden sagt Jesus dann, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin, ich bin bei euch. Also letztlich geht es immer um seine Kraft, nicht um unseren unerschütterlichen Glauben. Deswegen sei barmherzig mit dir selber, wenn du Zweifel hast. Jesus kann dich trotzdem gut leiden und er kann dich auch gut brauchen. Er ist stark, nicht du. Und deswegen stell deine Fragen an der richtigen Adresse. Fragen sind okay. Und du kannst dich fragen, was hindert dich jetzt gerade, Jesus ganz nachzufolgen? Begeistert von Jesus zu reden. Manchmal, glaube ich, sind das einfach Zweifel. Wenn du nur so halb überzeugt bist, dann bist du auch nur so halb begeistert. Und nur so halb mutig. Und das ist nicht der Weg zum Glück. Halb begeistert, halb mutig, halb überzeugt. Das ist nicht der Weg zum Glück. Das ist auch kein schönes Gefühl. Ich glaube, das ist wichtig. Hab keine Angst, es zuzugeben. Wenn du verwirrt bist oder verzweifelt oder unsicher, geh zuerst zu Gott und rede mit ihm. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die dir helfen. Oder Johannes hat ja auch seine Boten gebraucht. Wer ist es denn bei dir? Wer bringt denn dir Gottes Wort? Wem vertraust du? Wer ist barmherzig? Im Judasbrief steht, erbarmt euch derer, die Zweifel haben. Und dazu gehört halt eine Atmosphäre, die Fragen zulässt. Und wer ist es bei dir? Wem kannst du dich da anvertrauen? Ich bin mir sicher, in der Gemeinde gibt es auch Leute, die barmherzig sind. Wo klar ist, die sagen jetzt nicht zu mir als Antwort, reiß dich zusammen, was sollen die anderen denken? Sondern die kennen Gründe, warum man so denken kann, die kennen auch Gründe, was man darauf antworten kann, bemühen sich darum, Gründe für das Vertrauen auf Jesus zu finden. Also hab keine Angst davor, Jesus ist wahr, er ist barmherzig, er ist überzeugend. Und es kommt alles auf ihn an. Er ist der Weg zum Glück. Bitte vertrauen. Ich bete mit uns. Nehmen wir uns kurzer Zeit der Stille, wo jeder still einfach mit dem Herrn reden kann, ohne laut Worte zu sagen, und wir das dann mit dem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir loben dich dafür, dass du die Wahrheit bist und auch die Liebe in Person, die Menschenliebe Gottes in Person. Danke dafür, dass du gekommen bist, um Barmherzigkeit weiterzugeben, zu Sünden zu vergeben, für uns zu sterben und aufzuerstehen, um uns Hoffnung zu machen auf ein ewiges Leben bei dir, auf ein Happy End für immer. Und viele von uns fragen sich, warum erlebe ich das Happy End nicht jetzt. Hilf uns, dass wir dir trotzdem vertrauen. Hilf uns, dass wir dir nachfolgen. Zeig dir uns wieder. Gib uns Gründe, dir zu vertrauen. Danke, dass du wahr bist, dass das überzeugend ist, dass das alles Hand und Fuß ist, was wir von dir lesen, Hand und Fuß hat, was wir von dir lesen können. Herr, du bist wirklich der Weg zum Glück und dafür gibt es gute Gründe, das wirklich zu glauben. Danke dafür. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. bitten dich für Menschen, denen es jetzt wirklich Gott dreckig geht, die leiden, die krank sind, die verzweifelt sind. Herr, schick du ihnen Boten, so wie der Johannes sie gehabt hat, die ihnen dein gutes Wort bringen und Mut machen. Herr, wir bitten dir für Geschwister, die tatsächlich im Gefängnis sind jetzt, die verfolgt werden, die leiden, weil sie nicht aufhören wollen, dir zu vertrauen. Bitte sei ihnen nahe und gib ihnen Kraft und hilf ihnen. Herr, danke, dass wir und sie demselben Gott nachfolgen. Gott, der die ganze Weltgeschichte in der Hand hat und uns sieht.